SRF 2 Kultur. Wie ist das, wenn eine Stadt systematisch zerstört wird? Wie ist das, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner einer ganzen Stadt enteignet werden? Wenn die Bulldozer auffahren, ganze Häuserzeilen, ganze Quartiere niederreißen? Genau das geschieht in der Stadt Diyarbakir im kurdischen Teil der Türkei. Die Altstadt von Diyarbakir, deren Festungsmauern unter dem Schutz der UNESCO stehen, die Altstadt von Diyarbakir, sie wird seit diesem Frühjahr nach und nach niedergerissen vom türkischen Militär und von der Weltgemeinschaft weitgehend unbeachtet. Die Bewohnerinnen und Bewohner verlieren alles, ihr Hab und Gut, ihr Zuhause, ihre Nachbarinnen und Nachbarn, ihre Stadt. Und warum geschieht das? Um das herauszufinden, hat sich eine Delegation aus der Schweiz diesen Sommer auf den Weg nach Diyarbakir gemacht. 5 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, 1 Gewerkschafter, 1 Journalistin und 1 Theaterfrau. Auf dem Weg nach Diyarbakir, zugleich Hölle und Ort der Hoffnung, in einer Sendung von Christoph Keller.
Ich habe letztes Jahr, also 2015, in Diyarbakir gearbeitet, am Stadttheater. War oft schon in dieser Stadt.
Annina Jendrejko, Regisseurin, Theaterautorin.
Kurz nach 2000 war der Frieden. Seitdem ist es friedlicher in der Region geworden. Es gab Friedensverhandlungen immer wieder.
Annina Jendrejko, sie hat Diyarbakir und die Region immer wieder bereist, seit die türkische Regierung in Friedensverhandlungen mit den Kurdinnen und Kurden getreten war.
Das zivile Leben ist aufgeblüht, gibt Programme, um die Landwirtschaft wieder anzukurbeln, die in den ganzen 90er Jahren brach lag. Die Leute gehen in die Dörfer zurück, es gibt Wiederaufbau.
Annina Jendrejko in den 50ern, eine entschlossene Theaterfrau, Autorin, Regisseurin, Schauspielerin, eine Theaterfrau, die in ihren Stücken immer wieder heiße Themen aufgreift. Sie hat das Aufblühen der Stadt Diyarbakir in den letzten Jahren gesehen und erlebt.
Und in den Städten haben sich viele verschiedene Strukturen entwickelt, kulturell. Es gibt eigene Stadttheater, es gibt viele Galerien, es gibt Musikgruppen.
Der Geist der Freiheit, der im Osten der Türkei nach und nach durch die Straßen und Gassen wehte, nicht nur in Diyarbakir. Annina Jendrejko sah dies als ein Zeichen der Hoffnung.
Es gibt Bildungszentren, also wenn man jetzt in Diyarbakir zum Beispiel durch die Stadt gegangen ist, die letzten Jahre, da sind die Cafés, Kulturcafés nur so aus dem Boden gesprossen.
Ein Zeichen dafür, dass Diyarbakir wieder zu Leben erwachte, dass das entstand, was Annina Jendrejko als den mesopotamischen Geist bezeichnet.
Dieser mesopotamische Gürtel ist ein Gürtel, in dem immer ganz viele verschiedene Völker miteinander gelebt haben. Und in diesen ganzen kommunalen Stadtstrukturen und Landstrukturen ist es auch so, dass man auf diese Vielfalt einen großen Wert legt.
Diyarbakir, auf Osmanisch Diyarbekir, das Land von Beker, auf Armenisch Dikranachert. Die Kurden benennen ihre Stadt mit dem aramäischen Ahmed, spielen damit an auf das antike Volk der Meder. Diyarbakir oder eben Ahmed, eine geschichtsträchtige Stadt, der umfangreiche Reiseführer des Tourismusbüros, empfiehlt den Besuch der syrischen Jungfrau-Maria-Kirche, der armenischen katholischen Kirche, der 4-Pfeiler-Moschee, der berühmten, unter dem Schutz der UNESCO stehenden Befestigungsanlage aus dem Jahr 349 nach Christus, der Hefselgärten. Und man kann in Diyarbakir durch alle Perioden der osmanischen, ja der mesopotamischen Geschichte wandern, auf den Spuren der frühesten Besiedelung in neuassyrischer Zeit, der römischen Herrschaft, der Christianisierung, der türkischen Fürstentümer, dann der Osmanen, der Massaker an den Christen, der vertriebenen armenischen Bevölkerung. Diyarbakir, in den letzten Jahren, seitdem die türkische Regierung mit den Kurden Frieden geschlossen hatte, in dieser Zeit hat die Stadt eine neue Blüte erreicht und die Altstadt und die Umgebung, sie entwickelten sich zu angenehmen, auch begehrten Tourismusdestinationen, auch mit den vielfältigen Basaren, auch mit den vielen Cafés in den Innenhöfen der Altstadt Sur, mit den vielen jahrhundertealten Bädern, der angenehmen, kosmopolitischen Atmosphäre der Stadt. Dann aber brach das Unheil herein über Diyarbakir und ja, auch über andere Städte.
Adalet, Hayat, Yaşar ve aileleriniz sizi bekliyor.
Es begann mit dem Wahlerfolg der HDP, der Partei der Völker, der Partei, die sich für Minderheitenrechte einsetzt, vor allem für die kurdische Minderheit. Sie brachte es im Juni 2015 auf 13,1% der Stimmen.
Und das war natürlich ein Jubel und ein Fest, als die HDP diese 10%-Hürde überschritten hat. Viele Pläne, viel Freude, von jung zu alt.
Schon kurz vor der Wahl aber war es zu einem Anschlag gekommen während einer Kundgebung. Und nach der Wahl gingen die Provokationen weiter, erzählt Anina Jendrejko.
Dann gab es den Anschlag in Suruç im Juli schon. Dann gab es, ich war letztes Jahr den ganzen Sommer in Diyarbakir, ganz gezielte Erschießungsaktionen von Jugendlichen durch die Polizei in Vierteln und es wurde unheimlich provoziert.
Der Vorwurf Terrorismus, ein pauschaler Vorwurf, der wie über Nacht gegen die HDP, die kurdischen Gebiete allgemein und ihre Bewohner erhoben wurde.
Dann gab es die große Friedensdemonstration in Ankara und wieder ein Bombenanschlag.
Die Neuwahlen dann im Herbst.
Gleichzeitig wurde das Wahlresultat nicht akzeptiert, beziehungsweise es gab keine Regierungsbildung, also Neuwahlen. Und dann wurde gezielt Terror gestreut.
Und dann kam der 28. November 2015.
In Diyarbakir im Südosten der Türkei ist der pro-kurdische Rechtsanwalt Elçi erschossen worden. Die Anwaltskammer sprach von einem Anschlag. Der türkische Innenminister erklärte, er sei in Gefechte zwischen PKK-Anhängern und der Polizei geraten. Während der Schießerei wurde auch ein Polizist getötet. Unmittelbar vor seinem Tod hatte Elçi in einem Fernsehinterview zu Frieden in der Region aufgerufen.
Was dann geschah im Laufe des späten Herbsts und Winters 2015, entzieht sich weitgehend der Kenntnis. Es existieren fast keine Bilder, nur wenige Zeugnisse. Anina Jendrejko erzählt.
Es wurden Polizeiaktionen, beispielsweise, ich kann es jetzt einfach von Diyarbakir sagen, in Diyarbakir durchgeführt und Jugendliche wurden mit Kopfschuss getötet.
Ein Dutzend, vielleicht mehr, Jugendliche, die sich gegen das Militär stellten, gegen die Gewalt.
Es wurden unglaublich viele Jugendliche festgenommen. Festnahme heißt immer Folter. Ich habe eine Frau gesehen, die aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die kam vom Gefängnis ins Krankenhaus, vergewaltigt, Folterspuren und so weiter. Das war im August.
Im August 2015, also vor mehr als einem Jahr.
Provokationen gegen diesen Terror haben die Jugendlichen irgendwann gesagt, so, wir fangen an, uns zu verteidigen.
Zu verteidigen, das hieß?
Und haben innerhalb der verwinkelten, engen Innenstadt Quartiere zugemacht und haben gesagt, so, wir machen die zu, hier kommt die Polizei nicht mehr rein, wir schützen uns. Eine Art Bürgerwehr, eine Art, es gab so an den Wänden Parolen, Kanton Sur.
Kanton, das sind die kurdischen Verwaltungsbezirke, die sich in den letzten Jahren sowohl im türkischen Kurdistan wie auch im iranischen und irakischen Kurdistan herausgebildet haben. Eigenständige, meist selbstverwaltete, von beiden Geschlechtern paritätisch besetzte Verwaltungseinheiten.
Kanton Sur. Sur ist die Innenstadt von Diyarbakir, die mit der Festungsmauer umgeben ist.
Kanton Sur, das hieß so viel wie, hier in der Innenstadt, in der verwinkelten Altstadt von Diyarbakir, hier regieren die Kurden. Und für das türkische Militär hieß das, hier hat sich die PKK eingenistet. Es kam zu Häuserkämpfen, zu Vertreibungen, zu Ermordungen, gezielte. Es kam zu Verhaftungen, zu Folter. Und dann fuhren die Bulldozer auf.
Bericht über die nach dem Konflikt entstandenen Schäden an der von Mauern umgebenen Altstadt Suhr. Departement für die Befestigungsanlagen und der Verwaltung der Hefselgärten, 9. Juni 2016. Der bewaffnete Konflikt hat zu Schäden und Zerstörungen im von Mauern umgebenen urbanen Zentrum geführt. Insbesondere wurden in den letzten 6 Monaten, in denen der Ausnahmezustand herrschte, in denen die Stadtteile blockiert waren und keine Überwachung der Veränderungen durchgeführt werden konnten, Bagger und anderes schweres Equipment bei der Zerstörung von registrierten und nicht registrierten Häusern eingesetzt. Zudem wurden Straßen, die nicht im offiziellen Register eingetragen sind, geöffnet oder verbreitert und die authentische Textur der Altstadt wurde schwer beschädigt.
Was hier als nüchterner Bericht daherkommt, kriegt seinen Schrecken, wenn man die Satellitenbilder der Altstadt Suhr betrachtet. Fast die gesamten Quartiere Fatih Pasa, Hasirli, ein großer Teil von Dabandoglu wurden dem Erdboden gleichgemacht. Wichtige Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt. Nochmals ein Auszug aus dem Bericht vom 9. Juni 2016.
Die Yenikapi-Straße, die das Stadtzentrum der ummauerten Stadt mit dem östlichen Yenikapi-Tor verbindet, wurde nach dem bewaffneten Konflikt erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die Gebäude der Parzellen 382 und 383 komplett zerstört. In diesem Gebiet wurde auch das Minarett der 4 Säulen, die Sob-Giragos-Kirche und die Scheich-Mutaha-Moschee schwer beschädigt. Die Läden der Sur-Giragos-Kirche und die Morpetium-Kaldeins-Kirche wurden fast vollständig zerstört. Das Pascha-Hammam wurde zum Teil zerstört, wie aus der Presse entnommen werden konnte.
Adalet, Hayat, Yaşa, ve aileleriniz sizi bekliyor.
Keiner kam rein, keiner kam raus während der Zerstörungen. Eine Operation vor der Öffentlichkeit geheim gehalten und geheim gehalten auch, dass die türkische Regierung alle Grundstücke in der Altstadt Suhr von Diyarbakir enteignet hat. Alle. Das war im Winter 2015-2016. Und die Zerstörungen gehen weiter bis heute. Und es kam auch in anderen Städten zu schlimmen Zerstörungen, in Cizre vor allem. Die internationalen Medien berichten kaum. In der Türkei werden die Ereignisse totgeschwiegen, nur ein paar wenige Videos sickern durch.
Den Winter durch wurde die Stadt belagert, die Innenstadt war im Ausnahmezustand, ganze Stadtteile sind zerstört worden und es gab keine Öffentlichkeit dazu.
Keine Öffentlichkeit. Im Frühjahr entscheidet sich Anina Jendrejko zu handeln.
Und darum habe ich die Initiative ergriffen, verschiedenste Leute bzw. eigentlich alle Nationalräte und Kantonsräte und Rätinnen anzuschreiben und eine Delegation zusammenzustellen.
Anina Jendrejko stellte eine Delegation zusammen. Da waren dabei
Claudia Friedl von der SP St. Gallen,
Nationalrätin der SP, sie hat die Reise danach auf ihrer Webseite dokumentiert.
Laurence Fellmann von Genf von der SP,
ebenfalls Nationalrätin der Sozialdemokraten, sie hat auch die türkische Nationalität.
Claude Begle von der CVP,
Nationalrat, Kantonwart, Manager und Offizier.
Sibel Arslan von Basel, Basta.
Die Neue im Parlament, sie hat kurdische Wurzeln.
Hans-Ueli Scheidecker von der UNIA.
Basler Gewerkschafter, UNIA-Sekretär.
Und Annelies Hilti, die für die Berichterstattung zuständig war.
Journalistin, ebenfalls aus Basel, freischaffend und dann
Mustafa Atici, Großrat von Basel, der auch übersetzt hat.
Unternehmer, Großrat der Basler SP, er hat alevitische und kurdische Wurzeln. Ein dichtes, 3-tägiges Programm wartete auf die Delegation. Die Reise war nicht ungefährlich.
Uns wurde teilweise von der Reise abgeraten von offizieller Seite, beziehungsweise es wurde uns empfohlen, dass wir der türkischen Botschaft Bescheid sagen.
Aber Anina Jendrejko lehnte ab, weil das hieße Militärschutz und unter Militärschutz hätte die Delegation nicht unabhängig arbeiten können. Abreise war am Sonntag, den 19. Juni. Montag, 20. Juni 2016, 9.00 Uhr, Besuch des Gouverneurs von Diyarbakir. Findet nicht statt, weil er die Delegation nicht empfangen wollte. Montag, 20. Juni, 10.30 Uhr, Treffen mit der Oberbürgermeisterin Gültan Küjanak und mit Bürgermeister Firat Anle. Eine Zweierbesetzung, weil in den kurdischen Gebieten der Türkei alle Ämter von einem Mann und einer Frau besetzt werden. Die Mitglieder der Delegation erfahren zunächst, wie die Lage in Sur ist, in der Innenstadt.
Trotz unserer großen Bemühungen konnten wir diese aktuelle Situation in Sur nicht verhindern, dass Sur so vernichtet wurde.
Emniyet yetkilileriyle, hükümete yakın kişilerle, bakanlarla, milletvekilleriyle diyalog kurmak ve bu çatışmayı önlemek için çok uğraştık.
Ferhat Anle und Gültan Küşanak haben uns einen Überblick über die ganze Lage gegeben, über die Zerstörung, auch über den ganzen Kontext der Angriffe und des Ausnahmezustandes in Diyarbakir und in den anderen Regionen Cizre, Şırnak, Nusaybin. Und dann konnten wir viel fragen und ich glaube, wir hätten den ganzen Morgen dort verbringen können, aber es war uns sehr wichtig, verschiedene Orte anzuschauen.
Die Delegation erfährt, dass die Stadtverwaltung mit allen Mitteln versucht hat, die Zerstörung der Innenstadt Sur zu verhindern, war aber chancenlos.
Also ich will einfach noch einmal betonen, wir Kurden sind bereit für eine demokratische Lösung, für das Gespräch. Das möchte ich klar gesagt haben. Einfach die Regierung gibt keine Signale oder einfach zeigt sie nie so
positiv. Es ist eine zivile Gesellschaft, das sind Millionen von Menschen, die dort leben. Und dieses Ausmaß, das war, glaube ich, für die Parlamentarierinnen sehr wichtig zu merken. Ja, hier geht es um eine zivilgesellschaftliche Entwicklung, die zerstört werden soll.
Sur, die Altstadt von Diyarbakir, als eine Stadt unter vielen. Denn auch mindestens 7 andere Städte in Kurdistan wurden zu großen Teilen zerstört, darunter Cizre, Şırnak, Yüksekova, Nusaybin, Hakkari. Und es gibt rund 400.000 Inlandflüchtlinge, Menschen, die in den kurdischen Teilen der Türkei auf der Flucht sind. Inländische Flüchtlinge, die vor den Zerstörungen in ihren Städten geflohen sind.
Jetzt dauernder Ausnahmezustand in Sur ist jetzt seit 2. Dezember. Aber von August bis Dezember, wir haben 4 Monate gehabt und wir haben mit allen Mitteln versucht, einen Dialog zu finden, damit Sur nicht gestört wird. Aber man hat auf uns nie zugehört und auch keinen Dialog.
Vor 3 Wochen wurden in 35 Provinzen die Bürgermeister abgesetzt, also in Cizre, in Şırnak, in Silopi, in Lice und in Sur. Also Sur, die Innenstadt von Diyarbakir, hat einen eigenen Innenstadtbürgermeister, wurden alle abgesetzt. Der Gouverneur, die Gouverneursbehörde wurde dort eingesetzt und das wurde uns im Juni schon gesagt, dass man das befürchtet. Und die Leute gehen nicht mehr zurück hinter das, was sie mal an Hoffnung auch erfahren haben.
Die Konturen des Konflikts in Kurdistan, für die Delegation werden sie greifbar. Die Zerstörung von Sur als ein Zeichen, als ein Signal, dass es darum geht, die demokratisch gewachsenen Strukturen in den kurdischen Landesteilen zu vernichten. Strukturen, die einmalig sind, die auf Partizipation, auf die Gleichberechtigung der Geschlechter, partizipative Strukturen, die auf die Vielfalt der Bevölkerung, ihren verschiedenen Kulturen setzen, armenisch, aramäisch, kurdisch, arabisch, türkisch, jesidisch und was noch immer.
Ortak işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor sivil toplum örgütleriyle, oradaki kurumlarla. Çünkü bu bizlerin kaldırabileceği bir yük olmaktan çıktı artık.
Also natürlich diese Zerstörungen haben nur durch Sur sind 23.000 Leute auf der Straße, kleine Kinder mit ihren Eltern, keine Schule, keine gesundheitliche Versorgung. Und wenn wir Cizrem, Seben und anderen Orten auch dazu nehmen, dieses Problem, so viele Leute, die auf der Straße sind, die Essen brauchen, Haus, Schule, Gesundheit oder Straßen, dieses Problem können wir alleine nicht erledigen. Es ist sehr schwierig.
Die Zerstörung ist so viel flächendeckender und geht so ins Mark rein, weil in den 90er Jahren sind die Dörfer zerstört worden. Die Strukturen, die Basisstrukturen waren noch nicht so stark und jetzt ist die Zerstörung um so vieles gezielter auch und geht an das Fundament wirklich der kommunalen Gesellschaftsstruktur, die ja jahrelangen Aufbau auch gebraucht hat.
Es sind nicht nur die Zerstörungen, es sind auch die Enteignungen, die der Oberbürgermeisterin Gültan Küçanak und Oberbürgermeister Firat Anli zu schaffen machen. Es macht sie machtlos.
Artık devletin malı olacak, orada hiçbir özel mülkiyet olmayacak. Bu dünyada örneği olmayan bir durum zaten.
Also Sie sagen natürlich, wir leben hier ein Beispiel, das weltweit keine Gleiches gibt. Das Blödsrheinstaat sagt, wo 55.000 Menschen leben, da ergreife ich, das wird dann mich gehören.
Viele dieser Häuser gehören noch armenischen Familien, die es aber nicht mehr gab. Die Landbevölkerung oder die Ärmsten der Ärmsten ist in diese Häuser eingezogen. Teilweise haben sie sie gekauft. Die Stadtregierung selber hat die ganz viele historische Gebäude aufgekauft, um sie zu renovieren für Cafés, für Museen und so weiter. Und während der Ausgangssperre hat dann die türkische Regierung im Eilverfahren 82% der Innenstadt enteignet.
Das alles aber, erfährt die Delegation, hat die kurdische Gesellschaft nicht geschwächt, zumindest bis heute nicht. Im Gegenteil, die Solidarität habe zugenommen, auch wenn die Absichten der türkischen Regierung nur allzu offensichtlich seien. Die Zerstörung der Vielfalt, die Zerstörung der Diversität.
Aber eins ist ganz klar, obwohl politisch sie anders handeln oder anders sich äußern, da merken wir vor allem in der letzten Zeit, dass die einheitliche gesellschaftliche Gefühle oder Zusammenhalt immer stark wächst und dass die Gesellschaft auch alles mitbekommt.
Es geht darum, dass das, was die Hoffnung war und die Möglichkeit für den Nahen Osten, dass da wirklich flächendeckend eine Entvölkerung, sage ich mal, einerseits und eine Neuansiedlung und eine komplette neue Demografie errichtet werden soll. Ja, und dahinter stecken natürlich großosmanische oder postosmanische Strategien.
Montag, 20. Juni 2016, 11.45 Uhr, gemeinsamer Rundgang mit der HDP-Parlamentarierin Sibel Yigitalp durch die Altstadt Sur. Man konnte in die abgesperrten Gebiete aber nicht hinein. Überall Betonsperren.
Das haben wir gemacht mit Sibel Yigit Alp, das ist eine HDP-Abgeordnete, und sind mit ihr gemeinsam durch Sur gegangen, eben an diesen versperrten Gassen vorbei, sind dort ja auch auf ein Haus dann geklettert, auf ein Dach. Ein alter Mann hat uns die Tür aufgemacht. Nach uns, glaube ich, 3 Stunden später kam ein Fotograf, der ist gleich verhaftet worden. Man darf nichts fotografieren, man darf nichts anschauen gehen. Die Polizeisperren innerhalb von der Stadt sind nicht mehr ganz so massiv gewesen wie einen Monat vorher, hat man uns gesagt. Also wir sind relativ gut überall durchgekommen. Man darf natürlich nicht den Fotoapparat vor sich hintragen.
Die alte Stadt Sur, früher ein Ort der Vielfalt, des bunten Treibens, die alte Stadt zeigte sich als ein Ort, der aussah wie eine Festung.
Wir sind in die zerstörten Teile nicht reingekommen. Es sind Betonteile in Gassen reingestellt worden, damit man nicht mehr hineingehen kann. Es sind Polizeistationen auf die alte Festungsmauer draufgestellt worden, errichtet worden. Es sind die Durchgänge, die es in der Festungsmauer gab, Tore, wo man von einem Stadtteil in das nächste kommt, zugemacht worden, auch mit Betonelementen. Also wir sind gar nicht hineingekommen.
Was man sehen kann, dass viele historische Gebäude zerstört wurden, darunter auch die armenische Kirche. Und zwischen den Ruinen patrouillieren Einheiten des Regimes, die berüchtigten Özel-Teams.
Özel-Teams, diese militärischen Einheiten, die aus Polizei und Gendarmerie bestehen, die dem Hohen Sicherheitsrat in Ankara direkt unterstehen und keine Gesetze, weder kommunale, nationale noch internationale, anerkennen und auch nicht an sie gebunden sind. Wir sind dann auf ein Hausdach gestiegen. Die Bevölkerung, wir haben viel mit der Bevölkerung gesprochen und haben von dem Hausdach aus auf den Teil geguckt, wo auch die armenische große ist, die größte armenische Kirche des Nahen Ostens gewesen, wo diese steht, und haben die Zerstörung gesehen.
Statt dem dichten, verwinkelten Sur an vielen Orten nur leere, freigeräumte Flächen.
Das ist eine große, gähnende, weite Fläche, wo ein halbes Jahr vorher dicht besiedeltes Wohngebiet war. Mit Planierraupe plattgewalzt, das haben wir gesehen.
Und viele Menschen hatten nicht einmal ihre Sachen aus den Häusern retten können, bevor sie mit Baggern niedergerissen wurden.
Also die Menschen haben nicht die Möglichkeit, ihre Habseligkeiten aus den Häusern zu holen. Manchmal haben sie sie, aber wie gesagt, das ist immer mit Repression oder schnell mit Repression verbunden.
Montag, 20. Juni 2016, 16.15 Uhr. Treffen mit Vertretern der Mesopotamischen Anwaltskammer.
Auch sehr beeindruckend. 2 junge Frauen und ein Mann waren dort.
3 von den wenigen, die noch übrig sind.
Sichtlich ermüdet, total überarbeitet, weil die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Gefängnis.
Und einige sind tot. Unter ihnen Tahir Elchi, der im November auf offener Straße erschossen wurde, man vermutet vom Geheimdienst.
Sie begrüßen uns herzlich und freuen Sie uns auf diese Treffen.
Gülsen Özbek und ihre Kollegen. Gülsen Özbek und ihre Kollegen erzählen von einer gesetzlosen Zeit, in der sie leben und dass die am meisten Betroffenen in der Regel Kinder sind und Frauen.
Sie haben uns diese ganze Enteignungsgeschichte nochmal sehr deutlich geschildert, wie das ist, wie man Einsprache erheben kann beziehungsweise nicht, dass sie eigentlich sich alle mindestens mal 10 multiplizieren müssten, um zu den Leuten hinzugehen, die Leute überhaupt zu finden, deren Häuser enteignet sind, weil die Leute leben ja nicht mehr dort. Also in, jetzt in diesen 5 Quartieren, die abgesperrt sind. Haben uns von den ganzen Verhaftungen erzählt, von den gezielten Erschießungen, von den überfüllten Gefängnissen, von den erschwerten Besuchsbedingungen, dann von einem neuen Erlass, dass nicht mehr 24 Stunden, sondern oder nicht mehr 48 Stunden, sondern jetzt 92 Stunden die Leute in Untersuchungshaft gehalten werden können und. Also von diesen ganzen Gesetzesverschärfungen.
Versuchen, die Enteignungen mit juristischen Mitteln zu bekämpfen, versuchen, Menschen aus dem Gefängnis rauszuholen, das ist das eine. Das andere, dokumentieren. Dokumentieren, wie viele Frauen vergewaltigt wurden, wie viele Frauen gefoltert wurden und auch Männer. Damit man später klagen kann, irgendwann, wenn die Zeiten sich geändert haben, wenn Recht wieder Recht ist.
Sie schätzen das ein, der Staat hat Angst insofern, weil es dermaßen viele Menschenrechtsverletzungen gibt, dermaßen viele und dass die Repression anziehen muss, weil die jetzige türkische Regierung wird sofort vor den Europäischen Menschengerichtshof kommen, wenn das mal möglich ist.
Man glaubt da im fernen Osten der Türkei an diese Möglichkeit, dass ein Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte über die türkische Regierung richten wird, mit den Beweisen, die in Diyarbakir gesammelt wurden, von ihnen, den Anwältinnen und Anwälten.
Diese Leute, die diese Häuser verlassen sollten, meistens wurden verhaftet.
Und ihnen geht es darum, Fakten und Zeugen zu sammeln, weil Fakten und Zeugnisse werden ständig vernichtet. Und man muss für den Fall, für den zukünftigen Fall, die Sachen in den Händen haben. Und das ist ein großer Teil ihrer Arbeit.
Weitermachen in der Hoffnung, dass die Zeiten sich ändern, hoffen auf Unterstützung, auch aus Europa, und hoffen, dass sie durchhalten.
Sie rechnen jeden Tag mit ihrer Verhaftung, aber das hängt ja, dieses Schwert hängt über jedem, die aktiv sind. Und die Frage stellt sich insofern gar nicht für sie. Das war auch etwas sehr Beeindruckendes. Den Mut, den all die Menschen dort haben.
Der Montagabend endet mit einem feinen Essen, mit dem Fastenbrechen, denn man isst im Ramadan, den Fastenmonat, dem Monat der Feste auch. Dann ist Dienstag, der 21. Juni. Dienstag, der 21. Juni 2016, 10 Uhr. Auf dem Programm steht der Besuch des Demokratischen Gesellschaftskongresses, eine Dachorganisation von direkt demokratischen Räten der allermeisten Kommunalverwaltungen, Berufsorganisationen und NGOs. Kurzerhand eine Art Kongress der Zivilgesellschaft.
Er, Hadip Ticl und Leyla Güven haben den Vorsitz des Demokratischen Gesellschaftskongresses.
Auch hier ein Mann und eine Frau.
Das ist eine Dachorganisation von allen direkt demokratischen Räten, von den allermeisten Kommunalverwaltungen.
Also zuerst möchte ich im Namen
der Demokratischen Gesellschaftskongress euch begrüßen.
Diese von Mann und Frau belegten Ämter, das ist eine Besonderheit. Und auch, dass es hier im fernen Kurdistan so viele direkt demokratischen Organisationen gibt, auf allen Ebenen.
Die demokratischen Strukturen, die sich wirklich von ganz unten bis ganz oben gebildet haben und in einem Austausch stehen, sind natürlich eine reale Möglichkeit für diesen ganzen nahöstlichen Raum. Und das darf nicht sein und darum die Zerstörung. Sie haben einen Vorschlag dafür, nämlich ein basisdemokratisches Gesellschaftsmodell, in der es die Chancengleichheit für Mann und Frau gibt, für die verschiedenen Ethnien. An dem halten Sie fest, aber es geht darum, das zu zerstören.
Das Gespräch der Delegation findet mit Leyla Güven und mit Hatip Ditschle statt.
Hatip Ditschle wurde damals gemeinsam mit Leyla Zana verhaftet im türkischen Parlament, als Leyla Zana ihre Vereidigung auf Kurdisch las und saß, ich glaube, 12 oder 15 Jahre im Gefängnis. Ist ein älterer Mann, schon eine große Persönlichkeit, wirklich.
Auch er, Hatip Ditschle, und seine Co-Präsidentin Leyla Güven, auch sie haben alles getan, um zu verhindern, dass Sur, die Altstadt Diyarbakirs, zerstört wird. Und als es dann doch so weit kam, haben sie versucht, wenigstens die Menschen da rauszuholen. Sie reden von einem neuen Faschismus, einem Faschismus von Erdogan, und sie erzählen, welcher Mittel sich das Regime bedient.
Ein Handyanruf kam, dass Leute aus dem Ausnahmegebiet raus möchten aus Sur. Sie haben es dann geschafft, dass mit dem Gouverneur, dass es einen kurzen Waffenstillstand gab. Die Leute sind raus, mussten sich alle nackt ausziehen, wurden gefilmt, sind so rausgekommen und wurden in allen Medien danach per Film gezeigt.
Die Leute vom Demokratischen Gesellschaftskongress, sie machen sich keine Illusionen.
Aber leider muss ich sagen, heute in einer Zeit, wo Kurden in Kellern getötet werden und vertrieben werden und ihre Häuser verbrannt werden, wir hören leider keine leise Stimmen aus der Ordnung. Keine Laute.
Sie sagen es deutlich. Sie brauchen die Unterstützung von außen, von Europa. Anina Jendrejko formuliert es so.
Sie sagen, hier passiert eine menschliche Katastrophe. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht um den ganzen Nahen Osten. Die gesamte Weltordnung des Nahen Osten soll neu verteilt werden.
Aber verzweifeln die Menschen nicht, frage ich Anina Jendrejko.
Ja, es gibt Verzweiflung in Bezug auf Europa, das haben wir immer gemerkt. Also Verzweiflung, als Beispiel, als Hatip Ditschle verhaftet wurde in den 90er Jahren, gab es eine große, wirklich große Solidarität von Europa. Heute, ich zitiere, in einer Zeit, wo Kurden in den Kellern getötet und verbrannt werden, das war in Cizre so, hören wir nicht mal leise Stürme.
Dienstag, der 21. Juni 2016, 11.15 Uhr. Besuch des Rojava-Unterstützungs- und Solidaritätsvereins. Rojava wurde vor einigen Jahren gegründet, als die ersten Flüchtlinge aus Syrien kamen.
Der Verein unterstützt 70.000 Familien. rein durch die Spenden der Menschen selber in den kurdischen Gebieten und durch Spenden von kurdischen oder vor allem nicht nur kurdischen Familien in Europa.
Über 250.000 Leute, die während des Rojava-Kriegs.
Also ist eine kleine Wohnung innerhalb eines Gebäudes, sehr schlicht, wirklich sehr schlicht. Wir sind dann von dem Verein zu der Sammelstelle gegangen, wo Essen gesammelt wird, wo Kleider gesammelt werden.
Etwa 70.000 Familien wurden zwischen September und März dieses Jahres vertrieben. Vertrieben, indem ihre Häuser zerstört wurden. Nicht nur in Diyarbakir.
Es war der Winter, es war sehr unangenehm und die Leute sollten trotzdem die Häuser verlassen. Dann haben wir
in Schirnak kommt man heute nicht rein. Die Stadt wurde Anfang dieses Jahres im Frühling zerstört, vollkommen. Die Bevölkerung hat sich nicht vertreiben lassen und hat Zeltlager außerhalb der Stadt aufgeschlagen, etwa 5 Kilometer von der Stadt entfernt, und hat gesagt, wir gehen nicht weg, das ist unser Land, hier sind wir geboren, hier wollen wir bleiben und auch begraben werden, und sind immer noch, man kommt immer noch nicht nach Schirnak rein, diese Zeltlager sind also immer noch vor der Stadt.
400.000 vertriebenen Menschen, die wir heute gehört haben.
Und wenn man die Zerstörung der Städte, die Enteignungen, das Schleifen der Häuser, die Vertreibung sich anschaut, dieses Ausmaß, ja, da kommt einem schon die Frage, sollen hier neue Bevölkerungsgruppen angesiedelt werden, die keinen Widerspruch haben zur offiziellen Ideologie des türkischen Staates.
Während der Verein Rojava, der sich um die vielen jesidischen, alevitischen, kurdischen Flüchtlingsfamilien kümmert, um Flüchtlingsfamilien aus Syrien, aber auch um inländische Flüchtlinge, während der Verein Rojava vom türkischen Staat keinerlei Unterstützung erhält. Im Gegenteil.
Als wir dort waren, wurde gerade einen Tag vorher die ganzen Konten des Vereins gesperrt, dass kein Geld mehr von Europa gespendet werden kann.
Und es gibt schlimme Geschichten.
Beispielsweise von Adana kommen große Lastwagen mit Spenden, wo Öl drin ist, wo Früchte, Gemüse drin ist. Dann werden die Lastwagen vom türkischen Militär aufgehalten, bis eine Woche oder länger, bis alles verfault ist. Oder die Lastwagen werden aufgehalten und die Öltanks mit dem Sonnenblumen- und Olivenöl werden aufgeschlitzt und so weiter und so fort täglich.
Aber die Delegation von Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die Delegation erfährt, wie die Menschen hier in Diyarbakir nicht aufgeben, wie sie weitermachen, allen Widrigkeiten zum Trotz.
Zum Beispiel in Martin gibt es Familien, die bis jetzt zweimal bekommen haben. Oder Familien
dieses
zweimal.
Flächendeckende drückt, dieses Flächendeckende des Angriffes auf Politiker, Medien, NGOs, Regierung, Kommunalstrukturen, Zivilisten. Die Guerilla lassen wir jetzt immer mal draus. Das ist ein anderer Konflikt zwischen Guerilla und Staat. Ich rede wirklich nur von der Zivilbevölkerung. Und das war noch nie so schlimm. In den 90er Jahren gab es den Konflikt mit der Guerilla, den Krieg, der sehr eskaliert war und die Zerstörung von Dörfern, aber nicht der Zivilgesellschaft.
Diese Zivilgesellschaft, für sie kämpft auch der Verein Rojava. Dafür, dass die Flüchtlinge im Inland einen Unterschlupf erhalten. Rojava hat einen Aufruf lanciert, dass die Menschen, die Platz haben bei sich zu Hause, dass sie ihre Türen öffnen. Viele haben dem Aufruf Folge geleistet. Dienstag, 21. Juni, 16 Uhr. Auf dem Programm steht: Gewünscht, Treffen mit dem Schweizer Botschafter, wollte nicht nach Diyarbakir reisen, der Programmpunkt ist durchgestrichen. Mittwoch, 22. Juni 2016. Ein Teil der Delegation reist zurück in die Schweiz. Abflug 8.10 Uhr. Treffen mit Monika Schmitz-Kirgös, schweizerische Generalkonsulin am Flughafen. Diejenigen, die noch bleiben können, Claude Begle, Anina Jendrejko, Hans-Ueli Scheidecker, Claudia Friedl, besuchen das Flüchtlingscamp Fidanlik, in dem jesidische Flüchtlinge aus Sinjar untergebracht worden sind.
Umgesegelt worden oder sind hierher gekommen mit der Führung des kurdischen Befreiungskräfte von dort nach.
Also wir waren in einem jesidischen Flüchtlingscamp, etwa 20 Kilometer von Diyarbakir entfernt.
Der Leiter des Lagers, Ali Sadjik, erzählt, wie die Jesidinnen und Jesiden hierher ins Camp Fidanlik gekommen sind. Dank eines Korridors, den kurdische Peshmerga nach der Einnahme der Stadt Sinjar durch den IS geöffnet haben. 31.000 Menschen vertrieben in der Türkei ohne Rechte.
Bis heute noch nicht.
Kein Recht.
Nein, gar kein Recht. Und als die zwei Arafats
Lager. Es wurde den Jesiden angeboten, dass sie in Gruppen A 10 Leuten in verschiedene türkische Städte kommen können, dann werden sie unterstützt. Die jesidische Gemeinde oder Gesellschaft ist eine sehr geschlossene Gesellschaft und sie haben gesagt, nein, wir wollen das nicht, wir möchten zusammenbleiben, dann gibt es aber dafür keine Unterstützung.
Dafür, dass die Jesidinnen und Jesiden in ihrem Camp zusammenbleiben können, dafür, dass sie ihre Kultur, ihren Glauben auch ausüben können, dafür setzen sich auch jene ein, die mit den eigenen Problemen, mit dem eigenen Leiden an sich schon genug zu tun haben.
Wir waren letztes Jahr in Südkurdistan, auch direkt in Schengen.
Es war sehr eindrücklich, der Verein Rojava und mit Hilfe der Provinzregierung, also der Oberbürgermeisterin und ihrer Strukturen, die haben dort im Camp etwa 150 Gärten errichtet, weil die Frauen sind in der ersten Zeit überhaupt nicht aus den Zelten. Und dann war es klar, die Frauen arbeiten im Garten. Dann wurden die ersten drei Gärten errichtet. Mittlerweile gibt es 150 und die ganzen Frauen arbeiten in den Gärten und züchten jetzt Saatgut der ganzen Umgebung.
Und doch. Es gibt Anzeichen, dass auch die Jesidinnen und Jesiden Bestandteil sind eines größeren Projekts der türkischen Regierung, das Projekt einer Neubesiedelung des Ostens der Türkei, eine Neuauflage der Geschichte von Vertreibung, wie einst mit den Armeniern und wie in jüngster Zeit versucht, mit der Unterdrückung der Kurdinnen und Kurden. Die Geschichte der Aleviten auch, zum Beispiel.
Die alevitischen Dörfer in der Nähe von Pazarcık, Karamanmaraş. Dort sind große Flüchtlingslager jetzt neu eingerichtet worden, unmittelbar neben diesen Dörfern. Und es gibt einen Konflikt zwischen Sunniten und Aleviten. Und ja, da kann man sich fragen, soll der provoziert werden, soll und so weiter.
Oder, so vermutet Anina Jendrejko, die mögliche Ansiedlung von syrischen Flüchtlingen in Diyarbakir, in Sur, in der Altstadt.
Was es auch gibt, sind Pläne, sunnitische Flüchtlinge aus Syrien in Sur anzusiedeln. Und die werden dann unterstützt vom türkischen Staat. Dort gehen dann die Flüchtlingsgelder hin.
Und so stellt sich denn am Ende dieser Reise der Delegation aus der Schweiz die Frage:
Soll das Existenzrecht der Kurdinnen und Kurden in diesem ganzen Gürtel aberkannt werden? Beziehungsweise es geht um die Anerkennung des Existenzrechts der Kurdinnen und Kurden. Eine Geschichte wird vernichtet und die Frage kam auf, sollen hier ganz neue Bevölkerungsgruppen angesiedelt werden?
Dafür, sagt Anina Jendrejko, gibt es jedenfalls klare Anzeichen.
Wenn man die Zerstörung der Städte, die Enteignungen, das Schleifen der Häuser, die Vertreibung sich anschaut, dieses Ausmaß, ja, da kommt einem schon die Frage, sollen hier neue Bevölkerungsgruppen angesiedelt werden, die keinen Widerspruch haben zur offiziellen Ideologie des türkischen Staates?
Die Delegation aus der Schweiz reiste am 22. und am 23. Juni zurück. Oberbürgermeisterin Gültan Küçanak und Oberbürgermeister Firat Anli wurden am Dienstag, den 25. Oktober, festgenommen. Das Rathaus und ihre Privatwohnungen wurden durchsucht. Beiden wird Unterstützung einer terroristischen Organisation vorgeworfen. Diyarbakir ist damit eine von mindestens 34 Kommunen in der Osttürkei, die unter Zwangsverwaltung gestellt werden. Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen. Eine offizielle Stellungnahme des Bundesrates zu den Vorkommnissen in Diyarbakir, aber auch in Cizre und in anderen Städten bleibt bislang aus. Die Zerstörungen indessen gehen weiter. Diyarbakir, die Zerstörung einer Stadt, das war eine Sendung von Christoph Keller, den Beiträgen von Anina Jendrejko und Originaltönen aus ihrer Reise nach Diyarbakir. Redaktion dieser Sendung Bernhard Senn, Technik und Realisation Basil Kneubühler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.